Wir sind in Seewe im Jahr 1976 und es ist Pfingstwochenende. Seewe liegt im Kanton Solothurn in der Nähe vom Gempen, etwa eine halbe Stunde von Basel entfernt. Und dort, in dem Seewe, will eine Familie ein schönes Wochenende verbringen in ihrem Ferienhäusel. Das Ganze endet aber völlig anders als geplant. Es fallen nämlich 13 Schüsse.
Hübi Apropos, der Fünffachmord von Seewe. Das grösste ungeklärte Gewaltverbrechen der Schweiz. 5 Menschen sterben in einer Waldhütte. Warum, weiss man bis heute nicht. Und alle paar Jahre gibt es eine neue Theorie, was könnte passiert sein. Durch diese Theorie führt uns heute Miriam Kohler. Sie arbeitet bei der Basel-Zeitung. Und sie führt uns in die Abgründe von diesem Wochenendhäuschen in Seewe. Hi Miriam.
Sali Philipp.
13 Schüsse fallen am Pfingstsamstag in Seewe im Jahr 1976. Wer sind die Opfer?
Die Opfer sind miteinander verwandt. Und zwar ist das die 62-jährige Elsa Siegrist, ihre Mann der Eugen, der 63 Jahre alt wird, seine Schwester Anna Westhäuser und ihre beiden Söhne Max und Emanuel.
Warum sind die in diesem Häusli?
Die sind regelmässig dort, das gehört der Familie Siegrist. Und das Ganze ist so ein bisschen illegal eigentlich. Also sie haben das Häusli dort einfach gebaut, obwohl sie gar nicht dürften. Aber sie nutzen das als Wochenendhäusli und nehmen dort die Auszeit von der Stadt.
Okay, und also das heisst, sie kommen von der Stadt. Und was weiss man sonst noch über sie so?
Sie sind regelmässig in diesem Häusli. Der Eugen Siegrist arbeitet bei der Ziba. Und Siegrist haben auch noch 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und Anna Westhäuser, eben die Schwester von Eugen, die wohnt mit ihren beiden Söhnen zusammen. Die sind zu dem Zeitpunkt 49 und 52. Und sie ist Witwe. Und ihr verstorbener Mann war in Nazi-Deutschland aktiv gewesen.
Pfingstsamstag, wir haben es gesagt, 1976, 13 Schüsse. Weiss man, ob jemand versucht hat, zu fliehen?
So wie man die Leichen dann vorgefunden hat, ist man davon ausgegangen, dass niemand probiert hat, zu flüchten. Die sind aus einer Distanz von maximal 3 Metern verschossen worden. Mit Kopfschüssen. Man hat einzig beim Eugen Siegrist hat man gesehen, dass er scheinbar probiert hat, den Schuss so halb abzuwehren. Also er hatte ein Schussloch im Arm und dann aber auch im Kopf.
Die 13 Schüsse fallen, aber es hat sie, glaube ich, niemand gehört.
Es hat tatsächlich eine Frau aus dem Dorf, hat wahrscheinlich diese Schüsse gehört. Aber sie hat sich bei dem auch nicht weiter gedacht, weil in der Nähe von diesem Häuschen ist der Schießplatz. Und außerdem Kirsi. Und man hatte so Schreckschussanlagen installiert, damit Vögel fernbleiben. Und insofern hat sich die Nachbarin nicht dabei gedacht, wo sie die Schüsse gehört hat.
Irgendwann geht dann gleich die Polizei vorbei. Weiss man warum und wann?
Das ist am Sonntagvormittag. Da ist nämlich die Tochter von der Elsa und dem Eugen, die hat mit ihnen beiden abgemacht und die taucht einfach nicht auf. Und sie geht dann bei ihnen in Basel vorbei und sieht, dass das Auto nicht dort ist, die Eltern nicht daheim sind und sie macht sich dann Sorgen, dass etwas passiert ist und bittet den Bekannten, dass er sie nach Seewe fährt zum Wochenendhäuschen. Und die zwei sehen dann, dass das Auto auch nicht dort ist, vor dem Wochenendhäuschen, und sie haben einfach grundsätzlich ein schlechtes Gefühl. Sie sehen dann auch, vor der Hütte liegt etwas eingewickelt in einen Teppich. Und sie haben ein schlechtes Gefühl und beschließen dann, die Polizei einzuschalten. Und wir schwätzen natürlich vom Jahr 1976, da konnte nicht das Handy zücken, sondern sie sind dann nach Dornach gefahren auf der nächsten Polizeiposten und haben dort gemeldet, dass eben etwas nicht stimmen würde.
Ich habe selber Wochenende, am Pfingsten 76, hatte ich bei Gerd. Und am Sonntag, zum Mittag, war das, als ich das Telefon bekommen habe. Eben als hier. Ein Fall ist in Seven.
Dann sind zwei Polizisten ausgerückt. Die haben sich das Ganze dann mal von weitem angeschaut, von einem Hochstand aus. Und haben dann gesehen, durch den Feldstecher, dass da tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist. Sie haben auch das Paket gesehen, das vor dem Hütchen gelegen ist. Und nebendran auch zwei Patronenhülsen.
So G-Platte gsi ums Haus herum, oder? Und dort war der rot gsi. Und zuerst hat Sedit, so sah es hergekommen, gemeint, dass sie von der Kirche. Aber wir haben gesehen, dass sie eigentlich die Kirche noch nicht so nachher gsi sind. Oder? Hier hat man festgestellt, dass es eben Blut ist.
Und sie sind dann näher gegangen und haben dann entdeckt, was dort Schlimmes passiert ist.
Was haben sie genau angetroffen?
Sie haben vor dem Haus das erwähnte Teppichpaket gesehen und haben dann gemerkt, dass dort eine weibliche Leiche liegt. Und zwar war das Elsa Seegrist. Sie sind dann weitergegangen Richtung Hütli, haben gemerkt, dass das abgesperrt ist, haben dann ein Fenster eingedrückt und haben gesehen, dass im Häuschen selber noch mal mehr Leichen liegen. Also im Hütli selber sind dann die vier anderen Toten gelegen.
Die zwei Söhne Westhäuser sind in einem Raum gelegen. Frau Westhäuser und der Sigrist, das waren auch Geschwister, die sind in einem Raum gelegen. Und die Frau, die angeheiratete Frau Sigrist, war im Teppich eingeliefert auf dem Veranda. Es hat schon ein komisches Gefühl gegeben, oder? Warum das so?
Und sie haben nur die Leiche gefunden oder auch noch andere Sachen, die Hinweise hätten können darauf geben, wer das gemacht hat?
Und die Ermittler haben später gesagt, dass sie eigentlich erstaunt sind darüber, wie wenig Hinweise in dieser Hütte waren. Natürlich hat man die Patronen dort gefunden, aber sonst eigentlich nicht wirklich Anhaltspunkte, wer das könnte gemacht haben. Und auch die Tatwaffe hat gefehlt.
Nicht ganz einfache Ausgangslage. Auf wer oder auf was soll sich die Gefahr am Anfang konzentrieren?
Sie halten es für nicht unrealistisch, dass das Familiendrama ein sogenanntes könnte sein, also dass der Täter aus der Familie kommt. Und sie wissen auch, dass häufig bei genauso Delikten in 9 von 10 Fällen Männer zwischen 20 und 60 Täter sind. Und dann ist der erste Verdächtige der Sohn von der Elsa und dem Eugen. Mhm. Der hat aber ein wasserdichtes Alibi. Und man findet soweit auch kein Motiv.
Und wo suchen Sie weiter nachher?
Sie finden dann innerhalb der nächsten 2 Tage heraus, was die Tatwaffe war. Das war ein Winchester-Gewehr. Und sie fangen dann strategisch an, wirklich systematisch alle Waffenbesitzer, die gemeldet sind in der Schweiz, die so ein Gewehr haben, zu befragen und auch die Gewehr ballistisch zu checken. Also, um vielleicht die Dimension von dem etwas aufzuzeigen, sind zu dem Zeitpunkt 3007 registrierte Besitzer in der Schweiz von so einer Winchester.
Und die haben jeden verhört?
Sie haben alle befragt, ja. Und man hat zusätzlich noch 40 Experten von der Polizei gehabt, die halt die Gewehr dann ballistisch auch ausprobiert haben. Sprich, die haben 2846 Gewehr mitgenommen in so Schiesskeller und haben dann geschaut, okay, wie verhalten sich die Waffen. Und nachdem man dann die Munition abgeführt hat, hat man die halt dann auch abgeglichen mit der, die man am Tatort gefunden hat. Und hat aber leider bei dem nichts gefunden.
Das war ein Riesenaufwand gewesen.
Ja, also man hat auch insgesamt während den Ermittlungen fast 10'000 Personen befragt. Man hat 27 Hausdurchsuchungen durchgeführt, 21 Tatverdächtige überprüft. Also bei 21 Leuten haben wir gefunden, doch, das könnte irgendwie noch wahrscheinlich sein, dass die etwas mit dem zu tun haben. Und 9 Menschen sind in U-Haft gekommen. Aber schlussendlich alles für nichts. Man hat bis heute nicht herausgefunden, wer das war.
haben die Ermittler dafür herausgefunden, wem der Mord gegolten hat, also wer quasi das Hauptopfer war, oder wissen Sie das auch nicht?
Man ist schwer davon ausgegangen, dass der Eugen Sigrist das Hauptopfer ist. Da hat es dann verschiedene Ermittlungsansätze gegeben, auch Spekulationen natürlich, die gereicht haben, dass es ein Akt von Industriespionage gewesen sein könnte, weil er in der Chemischen geschafft hat. Man hat auch gedacht, es könnte etwas damit zu tun haben, dass er vielleicht Affären gehabt hat außerhalb der Ehe. Man hat aber auch in Betracht gezogen, dass allenfalls eben etwas mit dem Nazi-Hintergrund vom verstorbenen Mann von der Anna Westhäuser könnte zu tun haben. Also man hat wirklich in alle Richtungen ermittelt und spekuliert. Und hat aber trotzdem niemand gefunden mit einem Motiv.
Irgendwann haben wir aufgegeben, oder?
Ja, es ist dann so gewesen, zu dem Zeitpunkt ist in der Schweiz Mord nach 20 Jahren verjährt. Man sagt ja immer gern, Mord verjährt nicht, aber in der Schweiz zählt das bis jetzt noch nicht. Damals 20 Jahre, heute sind es 30 Jahre, wo die Verjährungsfrist ist. Und jetzt ist gerade eine Gesetzesänderung auch in Auftrag gegeben worden, dass eben Mord nicht mehr verjährt. Aber damals, 20 Jahre und 3 Monate nach der Tat, hat man in Olten eine Küche umgebaut.
Es gab kein Motiv, keinen Täter und keine Waffe. Gänzlich sinnlos erschien der Polizei die Bluttat von Sieven. Jetzt, 20 Jahre später, könnte der 9424. Hinweis doch noch Licht ins Dunkel bringen. Die Solothurner
Kantonspolizei.
Man hat dann hinter der Abdeckung von der Küche einen Hohlraum gefunden, mit mehreren Plastiksäcken drin. In einem Plastiksack war ein Winchester und im anderen ein längst abgelaufener Ausweis. Und auch Bezug auf Nazi-Deutschland.
Ein Ausweis?
Genau, der Ausweis ist wie gesagt längst abgelaufen und ist gelaufen auf den Karl Doser.
Der Besitzer der Tatwaffe haben wir ermittelt und das ist Karl Doser.
20 Jahre wurde die Waffe vergeblich gesucht. Nun wird sie von Max Jäcki, dem Ermittler der ersten Stunde, präsentiert.
Das ist diese Waffe.
Stolz präsentierte Max Jäcki 1906.
Und die Ermittler haben dann nochmal ihre Akten angeschaut und haben gemerkt, okay, der Karl Doser ist uns auch schon gegenüber gesessen, zum genau sein zweimal. Man hat sogar seine Wohnung durchsucht damals, weil er halt eben die Waffe gemeldet hat auf sich. Und er hat damals gesagt, er hat die Waffe untauglich gemacht und sie für 50 Franken auf einen Flohmarkt verkauft.
Und man geht davon aus, dass die Winchester in Olten die Waffe von Karl Doser ist.
Ja.
Und man geht davon aus, dass mit dieser Waffe die Leute verschossen worden sind.
Genau. Man hat die Waffe dann auch überprüft, ballistisch, und ist dann zum Schluss gekommen, dass das wirklich die Tatwaffe sein muss.
Was weiss man denn über den Karl Doser?
Er soll eine Waffe nachgesehen sein und... Was aber entscheidend ist, ist, dass er wahrscheinlich im Jahr 1977 die Schweiz für immer verloren hat.
Die Tatwaffe ist gefunden, doch vom Hauptverdächtigen fehlt seit 19 Jahren jede Spur.
Karl Doser, 49 Jahre alt, wird seit gestern international gesucht.
Läuft die Fahndung wieder auf Hochtouren, mitsamt internationalen Haftbefehl.
Also man weiß nicht, wo er heute ist, ob er überhaupt noch lebt. Man ist davon ausgegangen, dass er irgendwo in Afrika im Süden könnte sein. Und dann hat es aber vor ein paar Jahren auch Hinweise gegeben, dass Leute das Gefühl hatten, sie hätten ihn in Kanada gesehen. Aber da hat sich dann nichts ergeben aus diesen Hinweisen.
Das heisst, der Ermittler hatte eigentlich einen Durchbruch in Olten mit diesem Küchenbau, aber doch nicht.
Genau, weil ein Problem, das sich bis heute stellt, ist, dass wie ein Motiv von dem Karl Doser, wie absolut nicht klar ist. Und eben das andere ist, dass man schlicht nicht weiss, wo er ist. Aber der Stand heute ist schon so, dass die Kriminalpolizei vom Kanton Solothurn überzeugt ist, dass er der Täter sein muss.
Gleichzeitig jetzt noch 20 Jahre später, nach dem Küchenumbau, wir sind jetzt im Jahr 2013 oder so, nochmal eine ganz neue Theorie geben.
Spannend ist an dem Fall ja auch, gerade weil er ungeklärt ist, dass der die Leute einfach nicht loslässt. Also eigentlich ist die Verjährung 2006 eingetreten. Man hat dann auch 2010 das Dossier wirklich geschlossen. Und trotzdem kommen bis heute immer wieder neue Hinweise bei der Kriminalpolizei rein. Und 2013 war es dann so, dass es eine Zeugenaussage gegeben hat, die dann wiederum eine Person aus dem vermeintlichen Umfeld von Karl Droso belastet hat. Dort ging es darum, um Waffenverkäufe. Aber das hat sich dann schlussendlich auch im Sand verlaufen.
Auch der Rentner, wo man das Gefühl hatte, der irgendetwas damit zu tun hat, der hat auch von gar nichts Ahnung gehabt.
Genau, da hat es dann zwar geheißen, der sei öfters gesehen worden mit denen, aber er hat das wirklich abgestritten. Und selbst wenn er dann gesagt hat, ja, ich bin es gewesen oder ich habe etwas damit zu tun gehabt, hat das wie gar nicht mehr geändert, weil halt die Verjährung eingetreten ist. Also das gilt auch für den Karl Droso, wenn er jetzt morgen würde da stehen und sagen, ja, ich bin es gewesen, dann würde das keinen Unterschied machen, wenn man ihn strafrechtlich nicht mehr verfolgen kann. Die Kriminalpolizei sagt, man würde den Hinweis immer noch nachgehen, aber das sei mehr aus so einer aufarbeiterischen Perspektive eigentlich, als jetzt wirklich die Tat können aufzuklären, weil sie das eben gar nicht dürfen.
Du hast jetzt ganz viel gelesen über die Tat in Seewe, in diesem Wochenendhäuschen. Gehst du mit der Polizei einig, dass es ziemlich sicher Karl Droser war?
Ja, ich denke, es ist immer schwierig, sich ein Urteil zu bilden, wenn man selber nicht alles gesehen hat. Aber ich denke, es gibt doch sehr vieles, was dafür spricht. Ja.
Aber es ist immer noch ein bisschen unheimlich, wenn man nicht genau weiss, warum jemand etwas gemacht hat, egal wie schlimm das war.
Ja, das ist auch etwas, was der überlebende Sohn von der Esa Sigrist und dem Eugen Sigrist sagt, dass er sich schon eine Erklärung wünsche, nicht per se, damit irgendjemand noch bestraft wird, weil es ist schon unrealistisch, aber einfach, um irgendwie das Ganze auch ansatzweise können verstehen.
Danke für die Geschichte, Miriam.
Danke dir.
Das war unsere aktuelle Folge von dem «Apropos Crime-Sommer». Die Serie mit dem Forensiker Frank Urbaniok für unsere Abonnentinnen und Abonnenten noch sehr gerne verlinken. Und auch die restliche Folge von dem «Apropos Crime-Sommer» findet ihr im Episode beschrieben. Danke fürs Zuhören. Das war es mit dieser Woche von «Apropos». Die Sendung wird moderiert von Mirja Gabatulin und von mir, im Philipp Loser. Produziert werden wir von Tobias Holzer und von Laura Bachmann. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.